Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge dieses Semester in unserer beliebten Reihe Law to Go. Ich bin Lukas Donner, bin jetzt im fünften Semester und bin seit diesem Semester auch Direktor für SNC und Podcast. Das tue ich zusammen mit meinem geschätzten Kollegen zu meiner Rechten, Simon Rundholz.
Ja, hallo, ich bin Simon im siebten Semester, seit dem dritten Semester bei Elsa Göttingen und mache mit Lukas gemeinsam eben Direktor für SNC.
Genau, und zu meiner Linken sitzt auch der heutige Gast unserer Episode.
Ja, hallo, ich bin Belinda, ich studiere auch in Göttingen, Jura auf Staatsexamen, ich bin im fünften Semester, war die letzten drei Semester auch Teil des Vorstandsteams hier in Göttingen als Direktorin für Mentoring und Vorständin für Seminare und Konferenzen. Genau, und ich habe diesen Sommer mein Anwaltspraktikum in Portugal gemacht mit den ELSA Traineeships und darüber reden wir heute.
Genau, da würde ich vielleicht am besten sogar direkt zur ersten Frage überleiten. Und zwar, wie bist du denn auf den ELSA Traineeship aufmerksam geworden?
Ich erinnere mich, dass ich das damals schon im ersten Semester total spannend fand, als sich ELSA vorgestellt hat. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich das eigentlich immer im Hinterkopf. Vor einem Jahr im dritten Semester, als dann die Bewerbungsphase für die Traineeships wieder losging, war ich ja schon Teil des Teams und da hat mich die damalige Vorständin für PD tatsächlich direkt angesprochen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich zu bewerben. Und das war dann eigentlich eine ganz spontane Entscheidung. Genau.
Ja, Belinda, erzähl uns dann nochmal gerne, wo du genau warst oder konkret in welcher Stadt.
Ich war in Coimbra. Das kennt man vielleicht nicht, wenn man aus Deutschland kommt. Es ist aber in Portugal gar nicht so eine unbekannte Stadt. Sie ist ungefähr 1,5 Stunden südlich von Porto, ziemlich in der Mitte und mitten so die Studentenstadt in Portugal.
Okay. Welche Länder und Städte gab es denn noch, als zum Beispiel zur Auswahl beim ELSA Traineeship Programm?
Also generell gibt es sehr, sehr viele Länder. Dadurch, dass ich erst im dritten Semester war und noch nicht irgendeinen Abschluss hatte in Jura, beispielsweise im Bachelor, hat sich die Auswahl natürlich ein bisschen eingeschränkt. Das bedeutet nicht, dass es nicht trotzdem genug Stellen gab. Ich würde schätzen, es gab so 15 bis 20 Stellen, beispielsweise noch in Belgien, in Griechenland, in der Türkei, in Georgien, Italien. Das sind so die, die mir spontan einfallen. Das wären andere Optionen gewesen.
Und als du dich entschieden hast, welche Gründe gab es, dass du dich halt dann schlussendlich für Portugal entschieden hast?
Zum einen lag das daran, dass die Kanzlei einen Schwerpunkt auf internationalem Strafrecht hatte. Und das fand ich persönlich total interessant. Zum anderen fand ich natürlich die Vorstellung, mein Praktikum in einem anderen Land, in einer anderen Kultur zu absolvieren, total gut, zumal ich dachte, dass Portugal auch ganz anders ist als Deutschland, was vielleicht in unseren Nachbarländern nicht so der Fall gewesen wäre.
Ja, dann angekommen in Portugal selbst, wie war die wohnliche Situation vor Ort und wie bist du konkret untergekommen?
Ich habe in einer WG in der Innenstadt gewohnt. Ich hatte drei Mitbewohnerinnen. Die kamen alle aus Spanien. Es war eine reine Frauen-WG. Die haben dort ihr Erasmus-Semester verbracht. Und als ich dort angekommen bin, wurde ich super lieb in Empfang genommen. Wir haben dann am ersten Abend direkt auch noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Und sie haben mir gezeigt, wo alles in der Umgebung ist. Und von der ersten Sekunde an war es eigentlich total nett, weil ich direkt jemanden hatte in der Wohnung zum Quatschen und auch, wenn man mal was unternehmen wollte. Genau.
Ja, das hört sich echt super an, aber erzähl uns doch gerne, wie war denn dein erster Tag dort und welche Erwartungen hattest du vorher und vor allem hattest du denn auch Kontakt mit ELSA-Leuten in Portugal?
Also ich hatte, bevor mein Praktikum losging, 2-3 Tage Zeit, um die Stadt zu erkunden. Ich hatte tatsächlich vor der Zeit schon Kontakt mit ELSA-Leuten. Die haben mir Übersichten zusammengestellt, halt Touri-Material sozusagen. Das habe ich dann am ersten Wochenende, in den ersten Tagen vor meinem Praktikum abgearbeitet. Und das war total nett. Ich konnte mich auch immer an die wenden. Die haben teilweise auch beim Bootsverleih für mich angerufen, weil ich Boot fahren wollte. Und also ich hatte schon das Gefühl, dass sie sich gekümmert haben, aber dadurch, dass Semesterferien waren, habe ich die zu dem Zeitpunkt noch nicht persönlich getroffen.
Ja, das klingt ja auf jeden Fall nach netten Kollegen aus der ELSA Portugal. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt vielleicht konkret zu deiner Arbeitsstelle. Und zwar, in welcher Institution bist du untergekommen? Und wenn dies eine Anwaltskanzlei war, welche konkret und welche Rechtsgebiete umfasste die Arbeit der Kanzlei?
Ich war tatsächlich in einer Kanzlei, die hieß Manuela Nunes Ferreira Advogados. Dort hat eben die Chefin Manuela gearbeitet und mit ihr haben dort 4 jüngere Anwälte gearbeitet. Was ich interessant fand, war, dass 2 von den 5 Anwälten aus Brasilien kamen. Das ist in Portugal nicht unüblich, dass man einige Menschen aus Brasilien trifft. Wir hatten auch viele Mandanten aus Brasilien. So viel erstmal dazu. Die Chefin der Kanzlei hatte eine Spezialisierung auf Drogenkriminalität, auch im internationalen Raum. Und das war tatsächlich auch der Bereich, wo ich dann letztendlich eingesetzt wurde. Natürlich gab es auch Zivilrecht, aber da habe ich nicht so aktiv mitgearbeitet, sondern meistens nur Sachen erklärt bekommen, weil ich auch noch portugiesische Mitpraktikanten hatte, die dann dort eher eingesetzt wurden.
Ja, während deines Aufenthalts in der Kanzlei gab es da Kommunikationsbarrieren hinsichtlich der Sprache oder auf welcher Sprache habt ihr euch denn untereinander unterhalten?
Mit mir wurde ausschließlich auf Englisch gesprochen. Da gab es eigentlich auch keine Kommunikationsprobleme, die konnten alle gut Englisch. Untereinander haben die natürlich auf Portugiesisch gesprochen und gearbeitet habe ich hauptsächlich auf Englisch. Ich hatte hin und wieder mal einen deutschen Fall, wo ich dann telefonieren musste oder E-Mails schreiben musste, aber genau, hauptsächlich Englisch.
Ja, du hast es gerade in der vorangegangenen Frage schon anklingen lassen. Wie sahen konkret deine Tätigkeiten aus? Waren das nur so klassische Praktikantentätigkeiten, wie man sie kennt, so Kaffee kochen zum Beispiel oder auch eben anspruchsvollere Aufgaben?
Ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte selten einfache Aufgaben. Ich habe schon gesagt, ich habe viel telefoniert auf Deutsch und auf Englisch mit Anwälten, Gefängnissen, Behörden, unter anderem auch Botschaften aus der ganzen Welt. Da waren Länder dabei, natürlich Deutschland, die USA, Brasilien, aber auch verschiedene afrikanische Länder. Und das war teilweise echt herausfordernd und ich fand es auch viel Verantwortung dafür, dass ich ja eigentlich nur eine Praktikantin war. Aber mir persönlich hat es total viel gebracht, gerade auch was englisches Vokabular und Kommunikation generell angeht. Und ja, genau, dazu kamen dann ab und zu dann nochmal Rechercheaufgaben, die dann manchmal wirklich ein bisschen langweilig war und eher Beschäftigung. Aber es waren auch manchmal Rechercheaufgaben, wo ich gefühlt nur 2 Minuten hatte und die das eigentlich jetzt haben wollten. Das war dann schon sehr stressig. Also es war sehr abwechslungsreich, sowohl das, was das Stresslevel anging, als auch der Aufgabenbereich. Genau.
Ja, und das klingt nach einer guten Herausforderung. Kannst du uns, wenn du magst, vielleicht einen tieferen Einblick über den Inhalt deiner Tätigkeiten geben?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass die Chefin spezialisiert war auf Drogenhandel im internationalen Raum. Deswegen ging es eben auch häufig um Drogenkriminalität. Das sah dann meistens so aus, dass ein Mandant aus Brasilien oder Portugal meistens in einem anderen Land festgenommen wurde und ihm eben solche Taten zur Last gelegt wurden. Und daraufhin haben wir dann Anwälte oder Gefängnisse aus dem jeweiligen Land kontaktiert und die haben vor Ort für uns agiert. Das heißt, ich war eigentlich dauerhaft mit Anwälten aus verschiedenen Ländern in Kontakt über die aktuelle Lage vor Ort und natürlich auch, wie es dem Mandanten geht, was sonst so passiert. Also gegenseitige Updates. Das klingt erstmal eigentlich nicht so problematisch. Allerdings spielen die Fälle auch oft außerhalb in Europa, wo die Gesetze ein bisschen anders sind, auch gerade was Menschenrechte angeht. Und wir hatten teilweise auch Probleme mit Korruption und ich persönlich war mir oft unsicher, ob ich jetzt meinem Gegenüber am Telefon vertrauen kann, ob die mir die Wahrheit sagen. Und das war schon echt lehrreich. Ich habe auch mit den Anwälten viel darüber gesprochen und die haben mir viel Erfahrungswerte weitergegeben, was ich jetzt machen sollte. Genau. Und je nach Land musste ich dann auch die Strafgesetze und Strafprozessrechte recherchieren, um nachzuvollziehen, was aktuell und künftig mit unseren Mandanten passieren könnte. Teilweise musste ich dann auch Recherchen zur Öffentlichkeit machen, also die Frage, was weiß die Presse? Das ist nämlich manchmal relevant zu wissen, wenn man irgendwen verteidigen muss, was bei der Öffentlichkeit bekannt ist. Und das war teilweise schon sehr komisch, weil ich habe viele Zeitungsartikel über denselben Drogenschmuggel gelesen und die haben gefühlt alle nur an der Oberfläche gekratzt. Und teilweise lagen auf unseren Schreibtischen Personalien und wichtige Dokumente von Beteiligten, die nicht mal erwähnt waren in den Artikeln. Und das hat sich ganz komisch angefühlt und auch ein bisschen verboten irgendwie. Also es war schon aufregend.
Ja, gab es dann in deiner Tätigkeit einen Moment, in dem du realisiert hast, wie weitreichend das konkret ist? Und kannst du mir dann auch sagen, wann das genau der Fall war, ob das erst gegen Ende der Tätigkeit oder schon direkt zu Anfang der Tätigkeit dann der Fall war?
Ja, das war eigentlich schon am ersten Tag. Da kam nämlich ein Fall aus Deutschland rein. Es ging darum, dass jemand in Deutschland wegen Drogenhandel im Gefängnis saß. Und seine Familie hat uns kontaktiert, um da irgendwas zu vermitteln. Und dann habe ich nach Deutschland telefoniert, das weitergegeben und eine Anwältin hat dann mit seiner Familie telefoniert. Und die Familie hat sie gefragt, wie sie ihren Angehörigen jetzt aus dem Gefängnis bekommen würden. Sie würden auch sehr viel Geld zahlen. Und daraufhin, es war natürlich auf Portugiesisch, hat die Anwältin angefangen zu diskutieren. Es wurde auch ein bisschen lauter und sie hat mir danach erklärt, dass sie gar nicht fassen konnte, wie sie jemandem erklären musste, dass das in Deutschland nicht so läuft und dass wir einen Rechtsstaat haben.
Ja, man merkt ja von dem, was du uns gerade erzählt hast, dass es thematisch auch wirklich ernster werden konnte. Gab es denn für dich speziell einen Fall, der dich besonders betroffen hat?
Ja, es waren einige belastende Dinge dabei, über die ich damals auch schon viel nachgedacht habe und die mich auch heute noch beschäftigen. Das war besonders ein Fall, der in einem afrikanischen Land gespielt hat, wo die Menschenrechtslage sehr kritisch ist. Ein Mandant von uns wurde dort festgenommen und auf der Polizeistation festgehalten. Wir hatten kooperierende Anwälte dort, die ihn besuchen sollten, aber er war verschwunden und niemand wusste, wo er ist. Und in dem Moment ging in der ganzen Kanzlei die Recherche los, also nicht nur ich, sondern auch 4, 5 andere Leute haben versucht zu recherchieren, wo er untergebracht ist. Und es gibt in manchen Ländern in Afrika geheime Polizeigewahrsams, wo man wirklich nicht weiß, wo die sind. Es ist nicht bekannt und man weiß auch nicht genau, was dort passiert. Das heißt, das Einzige, was ich in dem Moment gemacht habe, was andere gemacht haben, war, dass man Artikel liest, Erfahrungsberichte liest und teilweise ist die Versorgung ist super schlecht, also medizinisch, aber auch mit Nahrung. Menschen werden dort mit zig Leuten in Einmannzellen gesperrt und das fand ich in dem Moment schockierend und man hat sich auch so machtlos gefühlt, weil man auf einem ganz anderen Kontinent war und aber einen Mandanten in Afrika hatte und nicht wusste, wie man damit umgehen sollte. Und dann muss man sich ja weiter informieren und die Gesetzeslage prüfen. Und in dem Fall war es nur so, dass für Drogenkriminalität eine Freiheitsstrafe angeordnet wurde. Aber diese Systeme haben noch Todesstrafen. Und allein dieser Fakt, der hat mich so ein bisschen fassungslos gemacht, einfach weil es so fernab von jeglicher Lebensrealität ist, die ich je erfahren habe. Genau, und unser Mandant ist zum Glück irgendwann wieder aufgetaucht, wurde freigelassen. Genauere Angaben dazu hatten wir auch nicht. Aber er hat dann auch erzählt, dass er in so einer Unterkunft war, wie wir es schon vermutet hatten, und dort auch von den Polizisten körperlich misshandelt wurde. Und allein der Fakt, dass jemand dann im Nachhinein Angst hat, vor der Polizei auszusagen, weil er von der Polizei Gewalt erfahren hat, hat mich total fassungslos zurückgelassen.
Was hat das mit dir gemacht? Wie bist du damit umgegangen? Wie bist du damit weiterverfahren?
Ja, ich habe mich total betroffen gefühlt und verantwortlich, trotz dessen, dass ich ja eigentlich doch recht weit weg war. Und ich hatte auch keine persönlichen Gespräche mit Mandanten oder Familienmitgliedern, sondern nur mit den Anwälten in meiner eigenen Kanzlei und mit den Anwälten dort. Das heißt, an sich habe ich auch nicht mit emotional involvierten Personen gesprochen. Und trotz dessen habe ich viel darüber nachgedacht und es hat mich auch teilweise belastet. Natürlich ist einem klar, dass es solche Systeme gibt und dass wir in Europa wahnsinnig privilegiert sind. Aber darüber wird oft so allgemein gesprochen. Und bei der Arbeit dort am echten Fall war es auf einmal so konkret, auch wenn ich nur vorm Bildschirm saß und am Telefon saß. Und die Wahrnehmung der ganzen Situation ändert sich. Und das, was für uns vielleicht so selbstverständlich scheint, ist eigentlich eine riesige Ausnahme. Und ja, es lässt mich immer noch betroffen zurück. Und auch wenn ich darüber rede, ich glaube, ich schätze einfach viel, viel mehr, wie privilegiert wir sind mit unserem Rechtssystem. Und dafür war die Konfrontation damit auf jeden Fall sinnvoll. Genau, und ich habe dann auch angefangen, mit Anwälten in der Kanzlei darüber zu sprechen, mit meinen Mitpraktikanten darüber zu sprechen. Und die Arbeit in der Kanzlei, es war an sich ein gesundes Umfeld. Es waren alle total verständnisvoll und freundlich. Und generell hatte ich dann Ansprechpartner, wenn ich mal nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte.
Sowas zu hören ist natürlich auch echt schwer und betrifft einen auch persönlich, gerade wenn man das Glück hat, in einem funktionierenden Rechtsstaat aufzuwachsen, wo solche Probleme nicht auftreten. Ja, das zeigt und verdeutlicht auf jeden Fall nochmal, dass jetzt anders als in juristischen Klausuren auch wirklich ein reales Schicksal hinter der Person steckt und nicht einfach Opfer U. Ja, könntest du dir denn vorstellen, in dem Aufgabenfeld, das du in deiner Kanzlei kennengelernt hast, auch später beruflich zu arbeiten?
Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Ich fand es für mich total interessant, mal international zu arbeiten. Ich mag Strafrecht nach wie vor. Allerdings fand ich die Thematik sehr heftig, auch gerade dafür, dass ich noch nicht so weit im Studium bin. Und deswegen würde ich eher sagen, dass ich nicht in dem Aufgabenfeld arbeiten würde. Werte die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, aber trotzdem als Bereicherung für mich.
Ja, ich finde das super gut, dass du so ehrlich mit uns bist und jetzt nicht einfach nur, um den Podcast gut zu promoten, ja sagst dazu, dass du dir das auch beruflich dann später vorstellen könntest. Was hattest du neben der, wie du ja geschildert hast, manchmal sehr schwer zu verdauenden Arbeit, dann abseits davon für ein Freizeitprogramm? Was für konkrete Aktivitäten gab es vielleicht im Rahmen deiner Zeit dort und hast du auch einen Einblick in die portugiesische Kultur bekommen und genügend Zeit auch für Sightseeing gehabt?
Wie gesagt, hatte ich ja einige Mitpraktikanten, um genau zu sein, 4. Davon waren 3 aus Coimbra selbst, haben dort studiert und gelebt. Und der andere Praktikant war auch ein International, der kam aus Finnland. Und wir waren so eine kleine Gruppe und die Portugiesinnen haben uns für 4 Wochen einfach mit in ihr Leben genommen. Wir waren beim Studentengrillen, wir waren in den Mittagspausen zusammen unterwegs, in Restaurants, in Cafés. Wir haben uns zum Kochen getroffen. Eine Praktikantin hat in einer Band gespielt, die hat mich auch mal mitgenommen. Also an sich hatte ich da total den Alltag. Ich hatte ja auch noch meine WG, mit denen habe ich manchmal Ausflüge gemacht. Genau, es fühlt sich im Nachhinein auch so an, als ob ich da 5 Wochen einfach gelebt habe. Was Sightseeing angeht, das habe ich natürlich auch gemacht, aber nur an meinem ersten Wochenende, in den ersten Tagen. Und dann ganz am Ende, da hatte ich auch nochmal die Chance, nach Aveiro und Porto zu fahren. Das sind Städte in der Nähe von Coimbra, also Porto kennt man ja vielleicht. So viel dazu.
Ja, erzähl uns gerne, was waren denn deine Freizeit-Highlights oder was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Da gab es natürlich sehr viele, aber ich versuche es mal auf ein paar runterzubrechen. Zum einen waren wir auf einem Konzert von einem angeblich sehr bekannten portugiesischen Star oder Sänger. Ich habe noch nie von ihm gehört, ehrlicherweise. Ich kannte auch keinen einzigen Song, aber es war eine richtig tolle Atmosphäre und alle Menschen haben gesungen und getanzt und ich war irgendwie mittendrin und es war sehr toll, ja. Und dann hat eine Mitpraktikantin von mir Geburtstag gehabt und das war auch sehr niedlich. Wir saßen im Park und haben gepicknickt und da wir ja ein paar Nationalitäten hatten, saßen wir dann alle im Kreis und haben auf jeweils unserer Sprache Happy Birthday für sie gesungen. Genau, das sind so sehr schöne Erinnerungen, aber wenn ich ehrlich bin, waren es auch einfach die kleineren Momente, wenn man mal zusammen Mittagspause gemacht hat, wenn man ins Café gegangen ist, wenn man abends zusammen gegessen hat und geredet hat. Genau.
Ja, okay, einmal abschließend. Würdest du denn den Traineeship auch trotz derart emotional belastender Erfahrung weiterempfehlen?
Und anschließend daran, wenn ja, warum sind die, was sind die größten Pluspunkte und vielleicht auch Vorteile gegenüber anderen ähnlichen Angeboten?
Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Klar war die inhaltliche Arbeit in der Kanzlei nicht immer einfach, wobei ich natürlich auch nur die Sachen erzählt habe, die für mich besonders auffühlend waren. Ich habe auch Tage gehabt, an denen ich nicht so spannende Sachen gemacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass die Arbeit dort so heftig ist, aber auf der anderen Seite hätte ich auch nicht gedacht, dass ich in so einem herzlichen Umfeld bin, am meisten natürlich mit meinen Mitpraktikanten, aber auch in meiner WG und die Anwälte dort waren immer freundlich zu mir und verständnisvoll und für mich da und es ist eine ambivalente Erfahrung und auch eine prägende Zeit im Rückblick, aber ich möchte es nicht missen und ich bin total dankbar, dass ich all die Menschen dort kennengelernt habe und die Erfahrungen sammeln konnte. Und gerade auch, was die Kommunikationsfähigkeiten und Sprachkenntnisse angeht, ist es auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, das gemacht zu haben. In dem konkreten Fall bei mir für die Wertschätzung des Rechtssystems. Ich bin aus Portugal wiedergekommen und habe festgestellt, dass jedes Problem, was wir in unseren Fällen haben, eigentlich überhaupt gar kein Problem ist, wenn man es mal auf eine menschliche Ebene runterbricht. Es war einfach total horizonterweiternd. Und der Vorteil, wie du gesagt hast, gegenüber anderen Programmen ist vielleicht, dass man es in die Semesterferien schieben kann, dass man gerade auch im Vergleich zu Erasmus nicht ein ganzes Semester wegbleibt, sondern das wirklich komprimiert hat, dass man schon Arbeitserfahrung sammeln kann, die einem konkrete Aufschlüsse darüber geben, was man machen möchte. Genau, das wären die Vorteile. Aber ich würde es weiterempfehlen und ich habe schon gesagt, ich bin sehr glücklich mit der Erfahrung für mich persönlich. Es war bereichernd und ja, auch wenn nicht alles davon einfach war.
Ja, Belinda, vielen, vielen Dank für deine authentischen und tiefgehenden Antworten für unser Interview, für unseren Podcast. Ja, ich glaube, du konntest jedem, der an dem Traineeship vielleicht interessiert ist, einen guten Überblick verschaffen, was einen erwartet, was für Erfahrungen man sammeln kann. Ich denke, das ist für jeden eine tolle Erfahrung sein kann, wenn man sich mal drüber informiert und vielleicht sich Gedanken macht, das tatsächlich zu machen.
Ja, da auch nochmal ein herzliches Dankeschön an meiner Stelle.
Und auch vielen Dank an jeden, der uns heute zugehört hat. Das war unsere allererste Podcast-Folge in diesem Semester.
Und damit tschö mit Gö.